Hallo, ich bin Brunhilde. Bitte schalten Sie jetzt Ihr Gehirn ein. Für psychische Schäden oder Verletzungen Ihrer moralischen Grundprinzipien sind wir nicht verantwortlich. Und jetzt geht's los.
Achtung, Satire. Die 14 Tage Satire-Rückschau. Auf Politik, Kultur und Sport. Von und mit Ajo Berge. Am morgigen Montag geht das Jahr 2014 in die Halbzeit. Anlass für Achtung Satire, einen Blick auf die letzten 6 Monate zu werfen und für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung zum ersten Mal hören, die Gelegenheit, das Beste aus 6 Monaten Achtung Satire kennenzulernen. Best of Satire, der Halbjahresrückblick. Noch eine Information für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Merkel heißt mit dem zweiten Vornamen Dorothea. Aber das Privileg, Sie so ansprechen zu dürfen, hat natürlich nicht jede. Ich freue mich nun, die Kanzlerin in der Leitung zu haben.
Also wir sind jetzt schon im Interview. Fangen Sie nochmal an am besten. Also ist das jetzt Interview oder nicht? Oder
ja, wir sind im Interview. Hier ist ein Ajo, Doro. Darf ich wieder du zu dir sagen? Wir kennen uns ja schon lange.
Ja.
Hatte dich doch 1973 im Wonnemonat Mai als einsame Anhalterin mitgenommen. Hattest dich damals in der Nacht auch sehr hingebungsvoll bei mir bedankt.
Es war einfach grandios.
Wir haben lustige Sachen gemacht, wir sind Cabrio gefahren. War so froh, dass ich nicht lenken musste.
Doro, kannst du bitte mal dein Radio ausmachen? Konntest du bis heute über unser Verhältnis wenigstens schweigen?
Da hatte ich viel Raum für Schweigen.
Ja, das war damals ein bisschen eng im Käfer, gell? Wusstest gar nicht mit den Händen wohin.
War immer die Frage, wohin mit den Armen?
Du hattest dich ja total verausgabt, mich ja ganz schön fertig gemacht.
Einerseits habe ich dich bewundert, weil du so eiskalt alles durchgestochen hast.
Ja, bei mir geht das nicht mehr so, Doro.
Was hast denn du da für eine Frau zu Hause?
Doro, weißt du noch, nach dieser Nacht wollten wir zusammen nach Amerika abhauen. Ist ja nichts draus geworden. Halt ohne mich, du warst ja da. Bis jetzt dauert nur noch unterwegs.
Und gleich 1990 sind mein Mann und ich das erste Mal in unserem Leben nach Amerika geflogen.
Würde mich gern wieder mal mit dir treffen. Komm auch gerne ins Kanzleramt.
Machen wir das im Stehen oder?
Ja.
Aha. Von mir aus überall, nur nicht im Plenarsaal. Doro, wir gehen jetzt auf Sendung. Dann wieder Frau Bundeskanzlerin.
Herzlich willkommen beim Reisedialogsystem der Deutschen Bahn. Bitte nennen Sie Ihren Abfahrtsbahnhof.
St. Egizen.
Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof.
Rosau.
Sie möchten also nach Uslar.
Nein, ich möchte nach Rosau. Ich bin Tante, wir haben Hochzeit, das war's ganz ehrlich. Und da müssen wir, da fährt keiner so gerne hin, aber versuchen Sie mal Rosau.
Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof.
Sagen Sie mal, ich habe gerade gesagt Rosau.
Sie möchten also nach Aalborg.
Nein, Moment, ich möchte nach Rosau. Ich komme aus St. Egidchen, mit dem Zug möchte ich fahren, bitte.
Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof.
Rosau! Verdammt!
Ich habe Sie leider nicht verstanden.
Müssen wir langsam
bei
reden.
Internationalen Bahnhöfen nennen Sie bitte zunächst nur das Land und warten weitere Hinweise ab.
Ganz klar.
Bitte geben Sie Ihren gewünschten Bahnhof nach der Aufforderung vollständig an.
Mach ich.
Zum Beispiel Frankfurt am Main Hauptbahnhof.
Ach so, jetzt.
Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof.
Rosau Hauptbahnhof. Ganz klar.
Sie möchten also nach Goslar.
Nein, um Gottes Willen, Rosau.
Sie möchten also von St. Egidien nach Goslar.
Ja, wie komme ich denn von Goslar dann nach Rosau?
An welchem Tag möchten Sie abfahren?
Och, Mädel, übermorgen.
Um welche Uhrzeit möchten Sie abfahren?
Mittag.
Ich habe Sie leider nicht verstanden. Bitte nennen Sie die gewünschte Uhrzeit, zu der Sie abfahren möchten. Zum Beispiel 19.15 Uhr oder Viertel vor 8.
Zum Beispiel 19.15 Uhr oder Viertel vor 8. War das jetzt richtig oder was?
Sie möchten also am 5. Juni um 1.26 Uhr abfahren?
Nee.
Zur Neueingabe von Uhrzeit oder Reisedatum sagen Sie bitte Uhrzeit, Datum oder beides.
Uhrzeit, Datum oder beides.
Bitte nennen Sie die gewünschte Uhrzeit, zu der Sie abfahren möchten.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Es fährt ein Zug.
Das Wort zum Sonntag. Liebe Brüder und Schwestern, In meiner letzten Lesung habt ihr die Wahrheit über die Erschaffung des Menschen vernommen.
Wie ich schon sagte, wird er stolz und arrogant sein und sich selbst stets am meisten bewundern. Du wirst ihn daher im Glauben lassen müssen, dass ich ihn zuerst geschaffen hatte. Denk dran, das ist unser beider kleines Geheimnis. Du weißt schon.
Ach so, also von Frau zu Frau.
Der erste Mensch war also eine Frau. Und Gott ist auch eine Frau. Aber ihr Frauen, behaltet das bitte für euch. Höret heute, wie Adam und Eva ihr Zusammenleben gestaltet haben.
Adam, liebst du mich eigentlich noch?
Ja, Eva, wen denn sonst? Andere Perlen gibt's hier ja nicht.
Aber du guckst die ganze Zeit ganz schön frustriert.
Na klar, wegen dir sind wir aus dem Paradies raus. Und hier muss ich jetzt das bekloppte Fell tragen.
Das steht dir doch sehr gut, Adam.
Steht mir gut? Guck mich doch mal an. Eben hat mir ein Braunbär aus dem Garten Eden zugerufen. Hey, du geile Maus, komm her, du willst es doch auch. Und das alles, weil du mit dem scheiß Apfel angekommen bist.
Jetzt beschwer dich nicht. Du hast dir doch eine Frau gewünscht. Du hast dem Herrn gesagt, Herr, gib mir was, was mein Leben weniger traurig und nicht so langweilig macht.
Da meinte ich aber keine Frau, ich wollte ein Baumarkt.
Typisch Mann, du hast dich natürlich nicht vorbereitet. Ich habe mich fortgebildet und ich habe den Baum der Erkenntnis gefunden, habe eine Lehre als Apfelhändlerin gemacht. Und du hast nur die Eier geschaukelt.
Eier schaukeln, naja, ist auch anstrengend, wenn man das den ganzen Tag macht.
Aber mit Eierschaukeln kann man kein Geld verdienen.
Na, dann warte mal 1000 Jahre, bis das Europäische Parlament erfunden ist. Die bekommen dann sogar Geld dafür. Aber den ganzen Stress nur, weil Gott die doofe Frauenquote eingeführt hat.
Die Frauenquote ist sinnvoll. Frauen haben in der Gesellschaft zu wenig Spitzenpositionen. Das sieht man doch an uns. Du? Kain und Abel, da kommen schon 3 Männer auf eine Frau. Ich will, dass 3 Frauen auf einen Mann kommen. Das ist meine Vision.
3 Frauen auf einen Mann? Das ist keine Vision, das ist Silvio Berlusconi.
Ein kleiner Italiener mit Glatze, ja, das bin ich. Ihr dachtet, ich hab fertig, doch das hab ich noch lange nicht. Ich hab zwar keinen Plan, doch ein schönes Gesicht. Politik ist Entertainment, alles andere juckt mich nicht. Und mein kleiner Italiener ist geliftet, so wie ich. Bescheidenheit und Anstand braucht in Italia keine Sau. Ich mach auch dicke Hose, das mag auch diese Frau. Ja, mit 20 Strafverfahren müsste ich eigentlich in den Knast. Doch ich mache die Gesetze, wie es mir halt grad so passt. Ciao ragazze. In meinen Tittensendern läuft das, was dem Volk gefällt. Deswegen hat Italia mich auch schon 3-mal gewählt. Bei Krisen und Problemen bin ich der starke Mann. Das Konzept heißt Wischiwaschi, ich grins alle fröhlich an. Mein Gesicht ist so geliftet, dass ich gar nicht anders kann. Ihr Nörgler in Europa, die blauen Briefe les ich nie. Die kommen zu den anderen im schönen Napoli.
Jedenfalls brauchen Frauen eine Quote, denn Frauen sind in allen Bereichen klüger als Männer. 50% der Männer haben nachweislich Probleme mit Mathematik.
50%? Was ein Quatsch! So viele Männer gibt's doch gar nicht hier.
Männer sind erwiesenermaßen dümmer als Frauen. Guck dir doch nur unsere Söhne an. Die sind so doof. Bei denen denkt man doch, Sie hat man bei der Geburt dreimal hochgeworfen, aber nur einmal aufgefangen.
Naja, stimmt, kam der Keingesse an und sagt, hör mal, Papa, mir ist das Ding passiert mit dem Abel. Ich wollte mit dem Hammer einen Nagel in die Wand hauen, aber der Abel wollte von der anderen Seite gucken, ob der Nagel ankommt.
Was für eine Wand? Auch ist der bekloppt? Es gibt im Urwald doch gar keine Wand.
Ja, das hat er dann erst beim Zuschlagen gemerkt.
Siehst du, wie soll es mit der Welt weitergehen? Es müssen Frauen ans Ruder. Wir brauchen mehr Frauen. Deshalb gehe ich ab heute arbeiten und du bleibst zu Hause bei den Kindern.
Na gut, dann fange ich schon mal an zu kochen. Ich weiß auch schon was.
Was kochst du denn?
Sperrrips. Dann sieht Gott mal, dass man aus einer Rippe auch was Besseres machen kann.
Das Wort zum Sonntag. Der Achtung Satire Filmtipp.
Meisterregisseur Steven Spielberg bei den Dreharbeiten zu seinem neuesten Film. Lothar Matthäus, dumm und dümmer. In der Hauptrolle Soap-Schauspieler Klaus Hasenknopf.
Beim Casting wollte ich erst Hasso den Hund für die Rolle. Aber der war viel zu schlau. Klaus Hasenknopf passt viel besser zu Dumm und Dümmer. Da habe ich gesagt, los, castet ihn.
Die Handlung ist schnell erzählt. Der abgehalfterte Ex-Fußballer Matthäus verliebt sich in eine blutjunge Ostblock-Schönheit, die ihm nicht nur ihr Herz zu Füßen legt.
Ich habe mit ihm auch meine Jungfräulichkeit geschenkt.
Er schenkt ihr daraufhin ein neues Paar Brüste. Doch trotzdem hat die Story kein Happy End.
Ich glaube, der Film hat eine ganz besondere Stärke. Die strunzdumme Hauptfigur Lothar Matthäus. Das sieht man besonders in der Szene, wenn seine Frau mit einem italienischen Gigolo fremdgeht und der Fußballrentner davon live im Fernsehen erfährt. Aber die Leute wollen sowas sehen. So eine Schmierenkomödie kann man sich nur in Hollywood ausdenken.
Beide Schauspieler überzeugen mit der Intensität ihrer Darstellung. Svetlana Kamowa brilliert in der Rolle der grenzdebilen Fußballerbraut Liljana.
Bitte, ich kann nicht darüber.
Die Heulszene, Oscar-reif. Der Film gipfelt in einer Schlammschlacht, wie sie nur ein Spielberg inszenieren kann.
An getrennten Wegen führt eigentlich nichts mehr vorbei. Es ist einfach so.
Am Ende der Story ist die Rechnung für die Brust-OP noch offen. Lothar Matthäus droht sogar, private Sexvideos zu veröffentlichen. Steven Spielberg ist ein absurd komisches Meisterwerk gelungen, das vor allem durch die geistige Schlichtheit seiner Protagonisten überzeugt.
Ich hatte keine Wahl. Damit Lothar authentisch rüberkommt, habe ich seine Texte von einem legasthenischen Schimpansen schreiben lassen. Vor allem die englischen Szenen sind richtig toll geworden.
I hope we have fun. No luck, fun. Yes, and a little bit luck.
Print and wrap.
Lothar Matthäus, dumm und dümmer.
Demnächst im Kino.
Hören Sie mir doch mal zu.
In Ordnung, Chefin. Das ist aber mal eine gute Nachricht. Merkel nimmt ab. Irgendwie ist rausgekommen, dass sie zu schwer war. Und dass sie deshalb beim Skifahren umgefallen ist. Seither hat sie 10 Kilo abgenommen, weil sie bei Sitzungen und Konferenzen keine Mettbrötchen mehr isst, sondern Möhren, Paprika, Lauch.
Sonst säße ich heute nicht hier.
Aber hallo, mit weniger Speck auf den Hüften wird man ja auch geistig ein bisschen wendiger. Möglicherweise.
Ich verstehe manchmal auch gar nicht, warum wir so kurzatmig geworden sind.
Von den vielen Mettbrötchen ist doch logisch.
Man braucht manchmal einen langen Atem.
Sonst hält man das ja nicht aus mit diesen schrägen Jungs in der internationalen Politik. Der Putin, meine Güte, da weiß doch gar keiner mehr, was der will. Ruft die Angela ständig an, auch wenn sie mitten in einer Fernsehsendung sitzt.
Das könnte Putin sein.
Mit Sicherheit.
Wir können auch unterbrechen.
Mit Sicherheit.
Na, daneben nicht. Und dann auf der anderen Seite dieser Obama mit seiner NSA.
Nun haben einige fälschlicherweise gehofft,
dass wenn die Bundeskanzlerin zu ihrem guten Kumpel Obama fliegt, dass sich dann etwas ändern würde und dass dann mal Klartext gesprochen wird.
Naja, wer sowas gehofft hat, der muss schon einen riesigen Nagel im Kopf haben. Man setzt doch wegen so ein bisschen Abhören nicht die Freundschaft zum großen Bruder aufs Spiel.
Wenn man Freundschaft will, muss man als erstes Respekt sich erarbeiten.
Ui.
Wenn man das aber einfach hinnimmt, erntet man nur Verachtung.
Ach ja, der Gysi hat ja manchmal ganz schön recht.
Das ist die Demut vor den USA.
Ist klar, ne? Der Ströbele muss immer noch eins draufsetzen.
Frau Merkel hat ja schon dieses Gastgeschenk mitgebracht, dass sie sagt, in Deutschland wird Herr Snowden nicht gehört.
Juhu.
Sie dachte, Herrn Obama könnte sie damit milde stimmen. Das ist nicht aufgegangen.
Ja, das ist auch so ein Ding. Der NSA-Untersuchungsausschuss, den es ohne Edward Snowden gar nicht geben würde, soll den zwar als Zeugen hören, aber nicht in Deutschland. Und warum nicht?
Snowden wird mit Haftbefehl von den Amerikanern gesucht. Wir haben ein Auslieferungsabkommen mit Amerika.
Ja, und, Herr Kauder?
Es macht ja auch keinen Sinn, jemanden einzuladen, um ihn dann auszuliefern. Der würde auch gar nicht kommen.
Nur wir müssen den Snowden gar nicht ausliefern. Wenn es um politische Straftaten geht, kann man die Auslieferung auch verweigern. Und weil der Ami sich dann ärgern würde, kommt der Snowden eher nicht.
Trotzdem kann der Untersuchungsausschuss seine Arbeit machen.
Nur zur Erinnerung, Volker Kauder ist Unionsfraktionsvorsitzender, also eigentlich Parlamentarier. Als Regierungssprecher fühlt er sich aber offensichtlich wohler.
Überhaupt nicht.
Dann ist ja gut. Dann reden wir doch mal über die erneuerbaren Energien. Da musste die Regierung mal wieder nachbessern. Und die Grünen schimpfen.
Sie halbieren das Ausbautempo der erneuerbaren Energien um die Hälfte.
Was kommt dabei raus, wenn man etwas um die Hälfte halbiert? Ein Viertel? Man weiß ja so wenig. Gut, das war's dann wohl.
Das war's noch nicht.
Ach du liebe Zeit, was will der Uli Hoeneß denn noch? Muss der nicht langsam mal in den Knast einfahren?
Und dann, wenn ich zurück bin, weil ich mich nicht zur Ruhe setze.
Ah, das hat er gemeint. Und was will er machen? Deutscher Botschafter beim Heiligen Stuhl werden? Zu spät, mein Lieber. Da sitzt jetzt schon die Annette Schavan. Ja, beim Doktorschummeln ist für die Karriere förderlicher als Steuern hinterziehen.
Jetzt sind Sie mal bitte still, ne?
Wird gemacht, Chef.
Best of Satire. Der Halbjahresrückblick.
Tiefbau- und Vermessungsamt Wiesbaden. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
Guten Tag, mein Name ist Berge. Ich hätte gern Herrn Jörg Gerhardt gesprochen.
Einen Moment bitte, ich verbinde Sie.
Wundermann.
Guten Tag, Herr Wundermann. Ich hätte gerne mit Herrn Gerhardt gesprochen.
Herr Gerhardt ist außer Haus.
Ja, vielleicht können Sie mir auch weiterhelfen.
Um was geht's denn?
Ich bin bei meinen Recherchen auf etwas sehr Interessantes gestoßen.
Ach was, sind Sie von der Presse?
Stimmt es, dass der Hauptbahnhof als Durchgangsbahnhof umgebaut werden soll?
Das habe ich nur am Rande mitbekommen. Da müssen Sie die Deutsche Bahn anrufen. Die wissen da mehr.
Aber Sie sind doch auch für Tiefbauten zuständig.
Ja, das ist richtig. Aber ich verstehe trotzdem Ihre Frage nicht.
Ähnlich wie bei Stuttgart 21 soll der Wiesbadener Hauptbahnhof auch unterirdisch geplant sein. Wollt mal wissen, ob da schon ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet wurde.
Schrecken Sie mir bloß nicht die Hühner auf.
Meinen Sie die Bürger, wenn Sie Hühner sagen?
Da haben Sie mich missverstanden. Warum interessiert Sie das Thema?
Weil ich hole mir immer die Zeitung im Hauptbahnhof. Muss ich dann in den Keller? Wann ist es denn soweit? Wann beginnen denn die Bauarbeiten?
Erst werden die Bürger noch befragt. Aber das geht ja schnell.
Sie wissen doch, dass das Gebäude im Neobarockstil erbaut ist.
Und dann werden die einzelnen Steine abgetragen und nummeriert. Wegen dem Denkmalschutz.
Heißt das, das Gebäude wird dann wieder an der bisherigen Stelle aufgebaut?
Ich meine gehört zu haben, dass die Stadt Mainz Interesse an dem Gebäude bekundet hat.
Wenn das so wäre, was wird mit der frei werdenden Fläche geschehen? Es gibt Stimmen, die von einer ganzjährigen Eislaufbahn sprechen.
Bei der Flächennutzung gibt es halt auch wirtschaftliche Interessen. Da die Stadt mit 30% an den Baukosten für den unterirdischen Hauptbahnhof beteiligt ist.
Könnten Sie eine Kostenschätzung abgeben?
Die Fehler, wie in Stuttgart, werden wir nicht machen. Die Kosten werden unter 4 Milliarden liegen. Also 500.000 weniger als bei Stuttgart 21.
Mich würde noch die Trassenführung der neuen ICE-fähigen S-Bahn-Strecke interessieren.
Für die neu zu errichteten Bahntrassen wird es nur in den Vororten Sonnenberg, Bierstadt und in der Innenstadt das Gebiet der Friedrich-Ebert-Allee mit geringfügigen Beeinträchtigungen betreffen.
Herr Wundermann, in welcher Position sind Sie eigentlich angesiedelt?
Ich bin Praktikant.
Ach, was ein Zufall. Sowas habe ich hier auch bei mir sitzen. Ich danke Ihnen für die Information.
Gerne, aber bitte behalten Sie das für sich.
Das Gespräch haben wir bereits am vergangenen Donnerstag aufgezeichnet.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
In dieser Gesellschaft passieren so viele unglaubliche Sachen, dass Leute frei rumlaufen, die schon längst ins Gefängnis gehören.
Hallo Uli, hast einen Koffer voller Geld bei einer Bank in der Schweiz und du hast niemand erzählt. Jahrelang warst du der riesengroße Held, doch dann kam Post vom Amt und du hast alle verprellt.
Das sind ja nur die Spitze des Eisbergs, die bekannt ist.
Du und der Horstl, Moralapostel.
Ich glaube eher, ich bin die Abteilung Wahrheit.
Noch so eine Floskel, aus tierisch dick gebacken und nimmst gern nochmal den Mund voll. Doch jetzt gibt's auf die Fresse und zwar außerordentlich schwungvoll. Für dich hieß es jahrelang hoch die Tassen. Die Finanzbehörden haben dich ordentlich
Scheiß machen lassen.
Was der Halbgott in Rot-Weiß macht es gern auf Saubermann. Doch in echt bist du ein Zocker, der nicht Maß halten kann. Also pack dir deine Zahnbürste ein. Vielleicht bist du schon ab morgen Dauergast in Stadelheim. Mit zwei Babes an der Hand, 1000 Titeln an der Wand. Bist per Du mit CSU, komm verarsch das ganze Land. Du schierst dich wirklich einen Dreck um Steuergeld. Du machst dir deine Welt, wie sie dir so gefällt. Jetzt hör doch auf mit diesem Blöden.
Mir ist an mir.
Räum jetzt endlich mal auf, jetzt liegt der Ball doch bei dir.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Oh oh. Oh oh.
Ich schalte mal schnell in die Achtung Satire Nachrichtenredaktion. Hallo Johannes Asack, was gibt's denn Neues über den vermissten Flug MH370?
Haben die immer mehr werdenden Spekulationen um den seit 8. März verschwundenen Flug MH370 der Malaysia Airlines ein Ende? Wie es ausschaut, verfolgen die Behörden eine neue heiße Spur, die direkt nach Berlin führt. Auslöser waren Berichte von verschiedenen Medien, wonach das derzeitige Suchgebiet im Indischen Ozean ungefähr die Größe Deutschlands habe. Die wegen ihrer eigenwilligen Informationspolitik in der Kritik stehenden Ermittler brachte dieser aufsehenerregende Vergleich anscheinend auf die Idee, statt im Indischen Ozean ganz woanders nach der vermissten Boeing 777 zu suchen, und zwar in Deutschland. Eingeborene beschwören in den vergangenen Tagen eine extrem ungewöhnliche Sichtung auf dem von schlafenden Bauarbeitern geschützten Areal gemacht zu haben. Da stand etwas, was da nicht hingehört, ich glaube, es war ein Flugzeug. Solche Beobachtungen sind der beste Beweis, dass da etwas faul ist. Ein Flugzeug ist ja wohl das Letzte, was man auf dem Gelände des neuen Berliner Hauptstadtflughafens erwarten würde. Es muss sich dabei um die vermisste Maschine handeln. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Flughafenchef Hartmut Medorn verwies die Meldung derweil mit einem grimmigen Lächeln ins Reich der Märchen. Bis wir hier Flugzeuge verschwinden lassen können, wird es noch einige Jahrzehnte dauern.
Best of Satire. Der Halbjahresrückblick.
Die Bundeswehr muss wieder attraktiver werden und der Mensch muss dabei wieder im Mittelpunkt stehen. Was die Truppe jetzt braucht, ist Zuneigung und die Gewissheit, dass sich jemand mit Herz und Verstand einsetzt für die Belange von Soldaten und ihren Familien. Schon liegen erste Pläne für eine familienfreundlichere Bundeswehr vor. Nach Plänen des Verteidigungsministeriums sollen auch Familien im Auslandseinsatz besser berücksichtigt werden. Familien von Soldaten sollen auch im Krieg Einsatzgebiete mitgeführt werden können. Die Betreuung der Familien geschieht dann jeweils vor Ort in Familiencamps. In den Kompanien sollen mehr Mütter eingestellt werden. So sollen Soldaten zukünftig auch im Kriegseinsatz selbstverständlich Teilzeit und Elternzeit nutzen können. Die Elternzeit käme den Familien zugute, denn die Soldaten hatten dann mehr Zeit für ihre Familien und Kinder. Vom Kriegseinsatz erschöpfte Soldaten sollen eine Auszeit nehmen können. Wenn die Maßnahmen greifen, soll es zukünftig mehr Nachwuchs unter den Soldaten geben. Da freut sich auch die Mutter der Kompanie. Bevor es ernst wird im Soldatenleben, können sich die Kleinen schon mal mit Ballerspielen die Zeit vertreiben.
Best of Satire. Der Halbjahresrückblick.
Schon direkt nach der Urteilsverkündigung im Steuerhinterziehungsprozess gegen Uli Hoeneß gab es erste wilde Mutmaßungen über die Bedingungen, unter denen der inzwischen zurückgetretene Bayern-Präsident seine Gefängnisstrafe absitzen muss. Statt 3,5 Jahren nur 21 Monate, und dann auch nur nachts, war unter anderem zu lesen. Nachdem Hoeneß nun überraschend auf eine Revision in seinem Prozess verzichtet hat, gibt es nun erste Details über die Haftbedingungen. In Anbetracht der günstigen Sozialprognose des Beschuldigten und seiner Leistungen für den Verein wird Hoeneß ausschließlich nach Niederlagen des FC Bayern ins Gefängnis einrücken müssen, erklärte das aus Bayern-Ultras bestehende Wachpersonal der JVA Landsberg. Erleichterung der Haftbedingungen angestrebt. Das ist sicherlich eine geradezu unvorstellbare Strafe, so einer der Vollzugsbeamten im Trikot von Arjen Robben, aber da müssen wir dann alle gemeinsam durch. Wie es heißt, bemühen sich die Hoeneß-Anwälte derzeit jedoch darum, die Haftbedingungen etwas erträglicher zu gestalten.
Wir haben einen Antrag vorgelegt, dass die Regelung nur bei Niederlagen in der Bundesliga gilt.
Best of Satire. Der Halbjahresrückblick.
Heute prüfe ich es nach, ob im Schlagertext die Wahrheit steht. Da gibt es einen, der erzählt von den größten Verbrechen und singt es auch noch lauthals. Ich sage nur Heino.
In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist.
Keiner weiß, was dann geschehen ist? Ich weiß, was dann geschehen ist und ihr wisst es auch, was dann geschehen ist. Gevögelt hat er sie, verdammt nochmal, in der vierten Hütte. Was denn? Dreimal konnte die Frau gerade noch abhauen, aber in der vierten Hütte hat dieses blonde Monster erbarmungslos zugeschlagen. Ich hab mal nachgeguckt. In der Schweiz liegen die Hütten aber über 2000 Meter grundsätzlich mindestens 4 Kilometer auseinander. Das heißt, Heino jagt diese arme Frau 12 Kilometer die Alpen rauf und runter. Aus 3 Hütten konnte sie abhauen. Und in der vierten Hütte schlägt er dann erbarmungslos zu. Ich hab mich gefragt, was ist das für eine Frau? Was macht die so beruflich? Heino erklärt es aber selbst.
Wenn des Sonntags früh um 4 die Sonne aufgeht, uns das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht.
Sonntags um 4? Das heißt, Heino vergeht sich an einer am Wochenende schwer arbeitenden, wahrscheinlich alleinerziehenden Mutter, die eine Kombination aus Nacht- und Frühschicht fahren muss, die vorher über 12 Kilometer in 3 Hütten war. Dann habe ich mich gefragt, wenn die um 4 Uhr arbeiten geht, wann steht denn die Frau dann auf? Die wird doch auch mal einen Kaffee trinken und duschen. Da steht sie bestimmt doch mindestens schon um 3 Uhr auf. Das muss man sich erst mal richtig vorstellen. Sonntags morgens geht die so früh zur Arbeit und Heino lauert schon. Heino denkt, wenn ich das verpenne, macht ja nichts, dann rennen sie mir heute Abend vor die Flinte. Hier, hört mal.
Wenn beim Alpenglühen wir uns wiedersehen.
Beim Alpenglühen? Ich hab mal nachgeguckt. Alpenglühen in der Schweiz ist nur im Sommer. Im Sommer geht aber die Sonne nicht vor 22 Uhr unter. Das heißt, Heino vergeht sich an einer 19 Stunden schwer schuftenden Frau, die er vor 12 Kilometer Gepäckmarsch durch die Alpen gejagt hat. Das ist ekelhaft. Die Polizei kommt montags morgens und fragt, Herr Heino, Sie Ferkel, was haben Sie denn schon wieder da gemacht? Heino sagt, ich kann mich an nichts erinnern. Ich war nämlich
blau, blau, blau.
blau wie der Enzian, aber in der Schweiz blühen nur 2 Enzian-Sorten und eine davon nur im Sommer. Und die ist dunkelblau, weil durch den hohen UV-Gehalt des Lichtes und den niedrigen Sauerstoff, da wo der wächst, ne, dieser Enzian, da ist kaum noch Luft. Das heißt, Heino vergeht sich an einer hypoventilierenden, nach Luft japsenden Frau, die schon blau angelaufen ist. Auf sowas steht Heino. Also ich kann nur sagen, es ekelt mich an.
Best of Satire. Der Halbjahresrückblick.
Ich bin Franz-Peter Tebartz von Elst, seit Januar Bischof von Limburg. Halleluja! Sicher kennen Sie diesen Ruf. Vielleicht denken Sie jetzt an den Titel eines raufwütigen Kinoklassikers. Mit 4 Fäusten für ein Halleluja hat dieser friedvolle Ausruf aber nichts zu tun. Das Wort kommt nicht aus der Welt der Western, sondern aus der Ursprache des Glaubens. Hallel, das bedeutet, Gott ist groß. Und zu Ostern haben Christen allen Grund, so zu beten und zu singen. Halleluja, das ist der Jubelruf über die Auferstehung Jesu von den Toten. Gott befreit uns aus den Fängen des Todes. Das hat er in Jesus Christus gezeigt. Und wer zu ihm gehört, wird leben. Halleluja, so singe ich an diesem Osterfest mit vielen anderen hier im Limburger Dom. Und indem ich es tue, spüre ich, es stärkt meinen Glauben an die Auferstehung Jesu. Ich lade Sie herzlich ein, mit einzustimmen in diesen österlichen Jubelruf.
Bisher haben wir ihn bei Achtung Satire verschont.
Stellen Sie sich vor, ich wäre im Angesicht derer, die sich so auf den Besuch gefreut haben, die ich 4 Jahre vertrösten musste, bis ich endlich kommen konnte, eingeschlafen, weil ich übermüdet gewesen wäre. Ich glaube, das hätte keine Freude gefunden.
Aber ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte.
Jeden Abend um 8 in der Tagesschau sehe ich meine Fresse und denk mir, wow, warum ist denn dieser Pöbel gleich so außer sich? Komm, ich geh mich amüsieren und zwar königlich. Ich stehe voll auf Weihrauch und geh gern shoppen. Meine neue Bude
ist nicht mehr zu toppen.
Ich bin schicker als der Jesus und reicher als Franziskus. Bin der geilste Typ des Katholizismus. Das alles und noch viel mehr. Bischof von Limburg, yeah!
Großartig.
In der Holzklasse gibt es nur so billig Fraß, also flieg ich zu den Armen und zwar First Class. Hab ne geile Residenz und ihr seid pleite. Ich bin Tebartz der Erste, Gott ist der Zweite. Das alles und noch viel mehr kann ich machen, denn ich bin Bischof von Limburg, yeah!
Tebartz van Elst sagt Comeback, Triumphzug durch Limburg ab. Große Enttäuschung an der Lahn. Nach der Annahme seines angebotenen Amtsverzichts durch den Heiligen Stuhl hat Franz-Peter Tebartz von Elst seinen bereits fest geplanten Triumphzug durch die Limburger Altstadt abgesagt. Den rund 8,2 Millionen Euro teuren Festakt mit Ehrengarde, Posaunenfanfaren und exotischen Tieren hatte der ehemalige Limburger Bischof zuvor während seines Klosteraufenthalts in Metten akribisch geplant. Demnach sollte Tebartz von Elst ursprünglich nach der First-Class-Ankunft am Flughafen Siegerland mit einer eigens im Auftrag gegebenen Sänfte aus Ebenholz über die gesperrte B54 und B8 bis nach Limburg ziehen, während ihn dankbare Gläubige mit Palmwedeln bejubeln. Ich kotz gleich. Nach einem sinnbildlich für seine Unschuld stehenden Bad in 300 Liter Chanton Latour Madiac vor dem Limburger Dom hätte er dann sein Amt erneut angetreten. Was nach der jähen Absage mit den bereits bestellten goldenen Posaunen, dem gesamten Baldachin und dem fertig komponierten Auftragsoratorium des Italieners Angelo Monaldo geschehen soll, ist derzeit völlig unklar. Gläubige fürchten, dass das Bistum Limburg auf den Kosten sitzen bleibt. Ein Sprecher der Diözese zeigte sich jedoch zuversichtlich, einen Großteil des Fehlbetrags durch den Verkauf aller für den Tebartz-Triumphbogen eingeplanten Marmorbestände ausgleichen zu können.
Heute ehren wir einen ganz besonderen Menschen hier unter uns. Er hat sich bis auf die Spitze des Limburger Doms hochgeschlafen. Er verteilte über 30 Millionen Euro an arme Handwerksbetriebe. Und er war stets ausgeruht, wenn er die Ghettos dieser Welt besuchte. Keiner hat die Rente mehr verdient wie du. Lieber Teebarz, ich bin dein größter Fan und dieses Lied ist nur für dich. Vor vielen Jahren hat dich deine Mutter rausgepresst. Du warst das hässlichste Kind der Station. Du hattest 24 Pfund und hast nur rumgestresst. Dein Vater gab dich schließlich frei zur Adoption. Doch keine Sau wollte dich haben. Noch nicht einmal der Tierpark und der Zoo. Doch die aus Limburg waren damals voller Gnaden und gaben dir den Schlüsselbund zum Dom.
Alles Gute, lieber Teebarz, alles Gute wünschen wir. Weil du so viel gebadet hast, sitzt der Papst nicht vor die Tür.
Doch leider war der goldene Schlüssel vom Tresor dabei. Bei Nacht und Nebel räumtest du ihn aus. Du flogst erster Klasse übers Ghetto nach Hawaii und nach dem Urlaub bautest du dein Armenhaus. Jetzt hast du, armer Kerl, keinen Job und keine Kohle mehr. Doch in der Hölle brauchst du ja zum Glück kein Geld. Denn dort unten zählen wahre Werte viel, viel mehr. Besonders wenn dein Arsch dem Luzifer gefällt.
Alles Gute, lieber Teebarz, alles Gute wünschen wir. Weil du so viel gebadet hast, setzt der Papst dich vor die Tür. Alles Gute, lieber Teebarz, alles Gute wünschen wir. Hoch die Tassen auf dein Wohl, mach die Badewanne voll mit Bier.
Das Leben ist halt manchmal grausam, insbesondere zu dir. Doch still dich bitte nicht so an. Hol den Shampoos und den Wein, lass die Badewanne ein. Mit ner Luxuslimousine und ner vollen Schnapsvitrine legst du dir den Knaben ein. Denn Massagen müssen sein. Mann, was war das doch so geil, mich hoch zu sein.
Alles Gute, lieber Teebarz, alles Gute wünschen wir. Weil du zu viel gebadet hast, setzt der Papst dich vor die Tür. Alles Gute, lieber Teebarz, alles Gute wünschen wir. Hoch die Tassen auf dein Wohl, mach die Badewanne voll mit
Bier, du altes Haus.
Best of Satire. Der Halbjahresrückblick.
Erster deutscher Getränkegottesdienst in Wiesbaden bricht alle Rekorde. Pfarrer Paul schafft mit eigenwilligem Gottesdienst die katholische Trendwende. Pfarrer Paul ist zufrieden, der vorgestrige erste deutsche Getränkegottesdienst zu Ehren des heiligen Vomitio von Evritas hat alle Erwartungen übertroffen. Bereits 6 Stunden vor der eigentlichen Messe bildeten sich vor der Kirche lange Schlangen, die Stimmung war fröhlich und ausgelassen. Die Ankündigung des Priesters, aus Anlass des 400-jährigen Jubiläums der Streichung des vom Volke verehrten Heiligen aus dem vatikanischen Martyrologium Romanum, einen von Freigetränken begleiteten Gottesdienst abhalten zu wollen, stieß zunächst auf innerkirchliche Kritik. Nach einem Treffen mit zahlreichen Vertretern des katholischen Klerus im Rahmen einer Generalaudienz konnten jedoch hartnäckige Zweifel an der Richtigkeit des ambitionierten Vorhabens zu aller Zufriedenheit ausgeräumt werden. Noch heute zieren beseelte, mithin frivole Kritzeleien die Wände der altehrwürdigen Kirche und zeugen von der großen Übereinkunft der Kirchenoberen und lassen nur vermuten, wie tief man auf den Spuren des beinahe vergessenen Volksheiligen ins Glas schaute. Laut Paul waren es wohl die Belastungen durch die Kirchenskandale der letzten Monate und Jahre, die es dazu kommen ließen, dass er in einer mondlosen Nacht am Boden einer Flasche geweihten Kirschwassers der Erscheinung des vergessenen heiligen Vomitio von Evritas. Offenbar wurde, welcher ihn in jener dunklen Stunde sogleich eine zweite Flasche öffnen ließ und mit der delikaten Mission betraute. Auch Paul war zunächst von Zweifeln geplagt und einmal mehr war es Vomitio von Ebridas, der durch das abermalige Führen der Hand Pauls zur dritten Flasche der Erkenntnis die Geschicke zu lenken vermochte. Und siehe, die ansonsten leeren Reihen der Kirche Pauls füllten sich bis auf den letzten Platz. Gleichwohl die Gläser der Gläubigen, welche sich im Gegensatz zur Kirche auf wundersame Weise fortwährend leerten. Bis in die späte Nacht hinein wurde der Verdienste des Heiligen gedacht, was nicht zuletzt der großen Schar von freiwilligen Messdienern zu verdanken war, die noch heute ein Lied von diesem Ereignis zu singen vermögen. Auch zwei Tage danach ist die fulminante Messe Dorfgespräch und zahllose Dankeschreiben künden von der reinigenden Wirkung jenes Gottesdienstes, der am Ende ein Dienst am Menschen gewesen war. Zerstrittene Eheleute erneuerten ihr Eheversprechen, verzankte Nachbarn lagen sich in den Armen, der Bürgermeister wurde aus dem Dorf gejagt und Ministranten trugen mit geschwellter Brust ihren ersten Leberschaden in die örtliche Notaufnahme.
Best of Satire, der Halbjahresrückblick.
Früher war der Grand Prix noch ein rauschendes Fest, bei dem man Deutschland gewinnen lässt. Heute, da klappt sowas keinesfalls und darum hab ich so nen Hals. Früher war der Grand Prix noch gesittet und rein und vor allem die Anzahl der Teilnehmer klein. Heute hat jeder im Osten nen eigenen Staat und schon haben wir den Salat. 12 Punkte Serbien, 10 Ukraine, noch 8 für Moldau, für Deutschland keine. Nur mit Musik ist da nichts zu machen, wir sollten da wieder einmarschieren.
Nicole, bitte!
Ist doch wahr!
12 Punkte Russland und 10 für Polen. Zeit für uns einen Strick zu holen. Leih mir einen Spaten bei den Kroaten und buddel mich dann im Garten ein. Singt mit mir mein letztes Lied. Begrabt mich da, wo's keiner sieht.
Und jetzt der Kampf zwischen Nicole und Lina um den Titel Königin des Eurovision Song Contest.
Juro, was?
Oh, Grand Prix.
Ach so.
Beim Grand Prix zählte früher das Aussehen nicht. Die Sänger waren hässlich, genauso wie ich. Doch heut musst du aussehen wie Schneewittchen auf Speed. Drum singe ich dieses Lied. Ein bisschen Meier, ein bisschen Landrut. Ist doch bekloppt, wer sich sowas antut. Das kleine Mädchen ist nur ein Rädchen in der Maschine von Stefan Raab.
Mal zu, du Rentnerin, du bist out und ich bin in. Die 80er sind längst vorbei, so you better go away.
Heißt das nicht away?
Halt die Fresse!
Doof, so doof, kann wirklich nur Nicole sein. Aus welchem Altersheim bist du denn ausgebüxt? Ich bin dein Gesabbeleid. Hey, was macht dein Friseur beruflich? Und übrigens dein Kleid trug meine Oma zur Konfirmation.
Menno.
Im Vorentscheid sang die Lena gegen sich selbst. Voll bescheuert und öde, doch dem Stefan gefällt's. Ihr zahlt GEZ und der Raab macht Profit. Drum singe ich dieses Lied. Ein bisschen Meier, ein bisschen Landrut ist doch bekloppt, wer sich sowas antut. Dein neues Lied mit den Silberwürstchen kommt garantiert auf den letzten Platz.
Du bist wirklich längst passé, so staubig wie die ARD. Die Bühne ist zu klein für zwei, so you better go away.
Best of Satire, der Halbjahresrückblick. Er galt schon vorher als intelligentester Mensch der Welt. Nun hat der bulgarische Mathematikprofessor Dr. Ljuboslav Petrov erneut seine Genialität unter Beweis gestellt. Als erstem Menschen überhaupt ist es ihm gelungen, seine vollständige IBAN, also die International Bank Account Number, aus dem Gedächtnis aufzusagen. Nach der Umstellung auf das neue SEPA-Zahlungssystem Anfang Februar war ein Wettstreit unter Gedächtniskünstlern ausgebrochen, wer dieses Kunststück zuerst vollbringen würde. Augenzeugen zufolge soll Petrov heute Mittag wie in Trance vor sein Haus in Sofia getreten sein. Nach einer längeren Pause soll er dann von einer staunenden Menschenmenge alle 22 Stellen seiner IBAN korrekt aufgesagt haben. Anschließend sei der 67-Jährige entkräftet zusammengebrochen und habe in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen. SEPA Petrov, der sich bereits wieder auf dem Weg der Besserung befindet, könnte nun schon bald auf einen üppigen Zuwachs auf eben jenem Bankkonto hoffen. Denn das Clay Mathematics Institute in Cambridge hat das SEPA-Verfahren erst vor einigen Monaten in die Liste der ungelösten Jahrtausendprobleme der Mathematik aufgenommen, für deren Lösung ein Preisgeld von je 1 Million US-Dollar ausgelobt ist. Sobald sich Petrov auch an seine BIC-Nummer erinnert, kann ihm das Preisgeld überwiesen werden. Allerdings kritisieren Gedächtniskünstler aus anderen EU-Ländern, dass Petrov einen unfairen Wettbewerbsvorteil genossen habe. Mit einer 22-stelligen Buchstaben- und Zifferkombination seien bulgarische IBANs zwar ebenso lang wie deutsche und sogar deutlich länger als etwa belgische mit 16 Stellen oder norwegische mit 15 Stellen. Sie seien aber deutlich leichter aufzusagen als ungarische mit 28 Stellen, polnische ebenfalls mit 28 Stellen oder gar maltesische mit 31-stelliger Kontonummer. Best of Satire, der Halbjahresrückblick.
Schon wieder eine Chance vertan. Dabei hätte es dieses Mal klappen können. Merkel im Urlaub, Gabriel weg, Steinmeier weg, fast die ganze erste Garnitur nicht in Berlin. Ein Trupp entschlossener Freischäler mit einem schneidigen Anführer, Kategorie Hauptmann von Köpenick, und die Bundesregierung wäre abgesetzt. Osterputsch 2014, das wäre doch mal was gewesen.
Und deshalb, glaube ich, war das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Ja, das hätte sie sagen können, wenn es funktioniert hätte. Jetzt ist es zu spät. Sie ist wieder zurück aus Ischias oder wie die Rückenschmerzinsel heißt, hat gleich das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg besucht und Deutschland kann weiter ruhig schlafen. Dabei ist doch Sensationelles passiert.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Die Tagesthemen haben sich ein neues Kleid verpasst. Eine Musik, die wie eine Mischung aus Rosamunde Pilcher und Star Trek daherdudelt. Die Synchronstimme von Angelina Jolie, das macht schon was her. Das reißt den Glotzer glatt aus dem Glotzensessel. Synchronstimmen sind ja überhaupt ganz doll im Trend.
Hallo.
Ja?
Ich will Ihnen mal einen Rat geben. Das Wichtige im Leben überlässt man nicht den anderen. Das Wichtige regelt man besser selbst.
Ja, ist klar, Bruce. Bruce Willis ist unter uns. Naja, die deutsche Synchronstimme, aber was macht das schon? Und was macht der Bruce da im Radio? Werbung.
Am 25. Mai ist Europawahl.
Ach nee.
Da gehen Sie bitte wählen. Und zwar die CDU.
Nee, Bruce Willis macht Werbung für die CDU. Wie passend. Stirb langsam, Christenunion.
Haben Sie das?
Klar doch.
Wissen Sie, es gibt Tage, da passiert nicht viel. Im Grunde gar nichts. Nix.
Jawohl, auch Julia Roberts macht Werbung. Raten Sie mal für wen?
Ich? Geh wählen. Und Sie bitte auch.
CDU.
Na logisch, was denn sonst? Okay, nicht so schlimm, es ist ja nur die Synchrontante von Frau Roberts und nun kommt die Synchronstimme von Angela Merkel.
Die wichtigen Dinge erreicht man nur gemeinsam. Deshalb ist Europa gut für unser Land.
Nee, das war nicht die Synchronstimme, das war sie selbst, das Original. So viel aufgeplustertes Nichts kann nur die Chefin selbst sprechen. Okay, okay, Politik gab's auch noch, trotz Osterferien. Thorsten Albig, Provinzfürst in Schleswig-Holstein, sorgt für Begeisterung auf allen Rängen. Er will den Autofahrern 100 Euro im Jahr abluchsen als Schlaglochsteuer.
Lasst uns noch einmal eine Kraftanstrengung machen. Wir grüßen auch in der deutschen Einheit.
Ui.
Und in 15 Jahren haben wir Straßen, die wieder Weltstandard entsprechen.
Der Zustand deutscher Straßen und die deutsche Einheit, ein schöner Vergleich. Bloß keiner will mitziehen, die Genossen nicht, die Union nicht.
Das ist keine Idee, die irgendwo eine Rolle spielen wird oder die wir weiter vertiefend diskutieren werden.
Sagt der CDU-Generalsekretär. Ja, und was soll er jetzt machen, der arme Albig?
Wenn er das für Schleswig-Holstein macht, um die Bürger in Schleswig-Holstein einseitig zu belasten, kann er das gerne nochmal vertiefen.
Auch gut. Jetzt müssen wir nur noch klären, was der Staat mit dem vielen Steuergeld machen soll, das neuerdings so üppig in seine Kassen fließt. Die kalte Progression abbauen, sagen einige CDU-Politiker. Nö, sagt die SPD.
Über ist nix.
Aha. Und
wenn die Union aus den Steuermehreinnahmen die Progression abbauen will, dann will sie neue Schulden.
Und weil das keiner wollen will, bleibt alles beim Alten. So haben wir es am liebsten.
Best of Satire. Der Halbjahresrückblick. Das Wort zum Sonntag. Liebe Brüder und Schwestern.